Stefan hat uns diese wunderbare große Erdkugel, wie man sie vom Weltraum sieht, gerade hier als Bild rangeworfen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man auf dieser großen Welt unterwegs ist und seine Wege führt und sucht, da hilft einem schon gutes Kartenmaterial. Und ich hatte neulich ein gutes Kartenmaterial in Hand, nämlich den Atlas für die Sekundarstufe 1, um mit meinen Kindern zusammen im Geografieunterricht gewisse Orte oder Städte nach Längen und Breitengraden zu bestimmen. Ich habe erst mal wieder überlegt, wie hat das nochmal funktioniert, und irgendwie haben wir es auch hingekriegt, hat funktioniert und war richtig. Und trotzdem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer um alles in der Welt verwendet heute noch so einen klassischen Atlas? Mal die Frage, wenn ihr zuletzt unterwegs wart mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, wer von euch hatte wirklich noch eine Landkarte dabei? Okay, also es gibt doch noch ein paar, die Landkarten lieben, sehr schön. Ich gehöre zu der Generation, die diese Karten tatsächlich alle im Handy dabei hat. Also ich habe die sowohl für Wald und Wiesen und Feldwege als auch für die Straßen Deutschlands und der Welt. Ich habe die einfach digital dabei. Und der Vorteil bei dem Digitalen ist, ja, die Karten sind stets aktuell. Wenn mal irgendwie ein Stau oder eine Umgehung notwendig ist, das ist sofort einmarkiert und eingezeichnet. Und ich muss mich nicht viel bemühen, um meinen Weg dort zu finden. Und die Frage ist, wie funktioniert das denn, unter diesen 100.000 Möglichkeiten von einem Weg zum anderen zu gehen? Wie kann denn dieses Kartenprogramm das überhaupt so nachvollziehen, so mit Satellitenerkennung und GPS und so weiter? Und soweit ich das als Laie verstanden habe, hängt das mit Algorithmen zusammen. Algorithmen sind eigentlich auch so eine Art Rezept, so eine Art Kochrezept. Dort ist Schritt für Schritt geklärt, wenn du das machst, dann folgt das, wenn du dahin kommst, dann folgst du dahin. Und das ist, kann, also so ist es vom Prinzip ganz einfach, und das kann aber hochkomplex werden, um dann eben verschiedene Aufgaben zu lösen. Und ich glaube, diese Algorithmen, wir kommen heute kaum durch einen Tag, wo die uns nicht begegnen. Also welche Beiträge du in den sozialen Medien siehst, das bestimmen die Algorithmen. Nämlich die Sachen, die du schon mal angeguckt hast und die damit zu tun haben, die werden dir in deinen Ablauf hineingespielt. Oder auch die Werbung, die du siehst. Manchmal ist es ja so, du informierst dich über irgendeine Sache im Internet, guckst irgendwas nach, dann holst du dein Handy raus, guckst nach dem Wetter, und die Werbeanzeige unter dem Wetter zeigt genau das Produkt, was du gerade nachgeschaut hast. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Personalisierte Werbung. Das ist total verrückt, und während ich auf der einen Seite merke, wie angenehm das doch ist, sich durch Algorithmen leiten zu lassen. Also wenn mir Google Maps ausrechnet, wo ich hinfahre, dann gucke ich noch so ein bisschen spritsparsamste, schnellste, aber eigentlich verlasse ich mich da ziemlich schnell drauf, ohne da ins Detail zu gehen. Es funktioniert schon so gut. Ich gewöhne mich dran, und es ist auch irgendwie schön, diese Algorithmen zu haben. Und auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, wer führt hier eigentlich wen? Ich gewöhne mich daran, dass mir die digitale Welt ständig sagt, was angeblich für mich interessant sein soll, welche Artikel ich lesen soll oder was angeblich für mich wichtig ist. Und ich weiß auf der anderen Seite auch, naja, dieser Code ist doch nicht für mein Lebensheil geschrieben. Die Algorithmen sind dafür da, dass ich möglichst lange auf einer Seite brauche, um mit mir Geld zu verdienen, oder dass ich das kaufe, was ich kaufen soll. Und in einer gewissen Weise ist das ja auch gut, wenn ich in einem Online-Shop irgendwie unterwegs bin oder mich irgendwo schlau machen will, wie funktioniert dieses oder jenes. Aber für das wirkliche Leben, da fallen Algorithmen doch etwas kurz aus. Wenn ich blind diesem Code folge, dann ist die Gefahr, dass ich am Ende total die Orientierung verliere und mich selbst verliere. Und ich frage mich manchmal, gibt es nicht einen Uralgorithmus, ein Urrezept, was im Leben selbst drinsteckt und was so tief verwurzelt ist, dass es mich leitet und führt, besser als jeder Algorithmus? Ich denke, dieses Gefühl oder dieser Wunsch, den habe ich ja alle, oder den haben wir alle in irgendeiner Weise. Wir ringen in dieser chaotischen Zeit nach Orientierung. Und natürlich spricht nichts dagegen, dass hier und da ein Algorithmus zumindest für die Navigation verwendet wird. Und doch haben die Algorithmen ihre klaren Grenzen, weil ich glaube schon, dass wenn ich von A nach B will, mir der Algorithmus helfen kann, die schnellste Route zu finden. Aber wer sagt mir, dass B überhaupt das richtige Ziel ist, zu dem ich hinfahren sollte? Ein Algorithmus kann mir nicht dabei helfen, die wirklichen großen Probleme im Leben anzugehen, eine Beziehung zu retten, wie ich mit Zukunftsangst umgehe, da hilft mir das nicht weiter. Wie sehr wir uns also auch immer durch Algorithmen vielleicht leiten lassen, es muss irgendwie mehr geben. Und diesem Urrezept wollen wir uns heute mal nähern. Stefan hat ja schon verraten, es ist die Weisheit, aber da schauen wir mal rein. In Sprüche im Kapitel 8 kommt die Weisheit zu Wort und das in einer besonderen Art und Weise. Ja, wie so eine echte Person spricht sie da. Ganz personifiziert kommt Frau Weisheit zu Wort und berichtet und beschreibt, dass sie diese Urkraft, dieses Urrezept ist, nach dem alles auf der Welt gestaltet ist. Sie sagt Folgendes, könnt ihr mitlesen hinter mir, Vers 22 in Sprüche Kapitel 8. Am Anfang hat der Herr mich geschaffen. Ich war sein erstes Werk vor allen anderen. In grauer Vorzeit hat er mich gemacht, am Anfang, vor Beginn der Welt. Als ich geboren wurde, gab es noch kein Meer und keine Quelle brach aus der Tiefe hervor. Der Grund der Berge war noch nicht gelegt, die Hügel waren noch nicht entstanden. Gott hatte noch nicht die Erde gemacht. Vom festen Land und seinen Feldern war noch nicht das Geringste zu sehen. Die Weisheit war da, bevor die Materie und alles andere da war. Und jetzt haben die Theologen, schlau wie sie sind, jahrhundertelang gestritten, was heißt das denn jetzt, dass Gott die Weisheit geschaffen hat? War die von Anfang an irgendwie schon neben Gott? Hat er sie schon immer besessen? Ist sie irgendwie selbst auch geschaffen? Wir können das Problem jetzt nicht lösen in 5 Minuten. Wir sagen mal, es ist nicht so ganz klar, aber es ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was diese Weisheit eigentlich aussagt. Sie sagt nämlich, nichts in dieser Welt, du und dein Leben nicht, die Berge, die da sind, egal was da ist, nichts ist geschaffen worden und einfach nur ein Produkt des Zufalls. Alles, was da ist, ist ein Ergebnis von Gottes Weisheit. Ich finde, das sortiert und orientiert unser Leben erstmal ganz neu, wenn ich denke, okay, es ist nicht einfach nur irgendwas irgendwie entstanden, sondern Gott hat es in irgendeiner Weisheit geformt, gestaltet, gemacht, die Ozeane, das Große und die kleinen Dinge. Und das Problem in meinem Leben ist zumindest, dass ich das manchmal gar nicht erkenne. Also mir kommt mein Leben manchmal eher so vor wie so ein großes Möbelstück, was ich kaufe. Und dann habe ich da eine dicke Anleitung und die verliere ich. Und jetzt habe ich alle Teile und sage, das kriege ich auch so hin. Und ich beginne an, dieses Möbelstück zusammenzuschrauben. Und am Ende steht es irgendwie da, aber es bleiben noch Teile übrig, irgendwas fehlt. Und es sieht irgendwie nicht ganz so aus wie auf dem Produktbild. Ich weiß nicht, ob euch sowas schon mal passiert ist. Aber auf jeden Fall, uns fehlt das manchmal. Wir fragen, ich sehe es gar nicht, wie soll es denn eigentlich sein? Und die biblische Weisheit greift genau den Punkt ein und sagt eigentlich, hey, folgt mir doch nach. Wenn du dem weisheitlichen Rezept befolgst, dann kannst du einen guten Weg finden. Dann wirst du im Leben merken, wie die Dinge zusammenfallen. Das ist der Anspruch. Und trotzdem spüren wir oder denken wir uns, naja, heißt das, Erfolg ist garantiert? Die richtigen Zutaten rein und das Ergebnis wird schon erfolgreich, gut und weise und gelingend sein. Und ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Weil Weisheit begegnet uns hier im Text mit mehr als nur Wissen. Es geht nicht darum, viele Bücher gelesen zu haben. Und es geht auch nicht darum, eine Liste von guten Regeln zu befolgen, die auch immer irgendwie gleich sind, weil sich ja auch das Leben verändert. Wenn wir von der Weisheit in den biblischen Büchern, vor allem in Sprüche auch lesen, dann ist die Weisheit sowas wie der Rhythmus des Lebens, der Takt, den Gott in die Welt hineingelegt hat, mit aller Dynamik, mit aller Veränderung, mit allem, was uns begegnet und was sich auch im Leben verändert, ist die Weisheit immer wieder so eine ausbalancierende, orientierungsgebende und klare Kraft. Diesen Takt, dem sollen wir folgen. Und wie das dann aussehen kann, oder ja, wie das so funktionieren kann. Davon spricht dann die Weisheit in den folgenden Versen sagt dazu das so ab Vers 27. Die Weisheit sagt, ich war dabei, als Gott den Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts festlegte, über den Tiefen des Ozeans. Als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ, als er dem Meer die Grenzen bestimmte, die seine Fluten nicht überschreiten dürfen, als er die Fundamente der Erde abmaß. Da war ich, und jetzt kommt der spannende Teil nochmal, als Kind an seiner Seite.
Ich freute mich an jedem Tag und spielte unter seinen Augen. Gott hat die Welt nicht mit einer finsteren Miene der Ernsthaftigkeit geschaffen, sondern mit Freude. Die Weisheit hat so ein spielerisches Element, wird hier gesagt, sie war bei der Schöpfung als Kind an Gottes Seite. Und ich habe überlegt, was heißt denn das, dass Gott was Spielerisches schafft? Also wenn ich etwas baue als Erwachsener, dann ist das sehr funktionsorientiert. Wenn ich zum Beispiel eine Seifenkiste mit meinen Kindern bauen soll, dann würde ich darauf achten, klare Räder, Lenkung, wichtig Bremse. So die ganz zentralen Dinge. Aber immer wenn solche Projekte irgendwie anstehen oder ich beginne was mit meinen Kindern zu machen, merke ich, die sehen manche Dinge ganz anders. Die Klingel ist total wichtig, vielleicht wichtiger, als ob das Ding überhaupt fährt. Es, eine LED-Beleuchtung ist ein absolutes Highlight. Vielleicht ein Geheimfach oder irgendwelche Schalter. Die müssen auch nicht mal funktionieren, die Schalter. Aber sie sind da und sie machen das Ganze irgendwie schön und besonders. Und ich glaube, das ist das, wenn Gott die Welt gemacht hat, dann ist es eben nicht nur ein funktionierendes, so und so läuft das, sondern da ist da was Verspieltes drin, was Schönes drin. Die Schöpfung ist nicht nur der Ort der strengen Naturgesetze, die es ja auch gibt, aber auch eben nicht der strengen Naturgesetze und Gebote. Die Schöpfung ist wie so eine kreative Werkstatt hier. Und da spielen wir Menschen dann auch eine ganz besondere Rolle, denn es geht so weiter. Die Weisheit sagt, ich spielte auf dem weiten Rund der Erde und hatte meine Freude an den Menschen. Die Menschen haben eine ganz besondere Funktion in dieser großen Schöpfungswelt. Man könnte ja denken, naja, die Erde funktioniert auch autonom, selbstständig ganz gut. Wenn man so rein biologisch und historisch drauf guckt, ist der Mensch sogar ein ziemlicher Störfaktor in der Geschichte des Lebens der Erde. Wir machen ziemlich viel durcheinander, manches auch kaputt. Aber so ist es hier nicht formuliert. Es ist gesagt, die Weisheit sagt, am Anfang an, als sie auf dem weiten Rund der Erde spielt, hat sie Freude an den Menschen. Also Gott hat Freude an dem Mensch, der da spielt, der da gestaltet, der da erschafft. Und ich denke, das ist damit gemeint, oder das will uns dieser Text sagen. Gott will uns sagen, die Weisheit und dein Leben, was du lebst, das soll voll Freude, voll Lachen sein. Das soll ein Leben sein, wo du einen guten Platz in dieser Welt findest, der gut geordnet ist und nicht nur irgendwie rein funktional, hier musst du arbeiten, da kommt das Ergebnis raus, sondern da muss Freude, da soll Leichtigkeit drin sein. Verantwortungsvoll, kreativ sind wir eingeladen, mitzuspielen an dieser Weisheit oder an dem, was die Weisheit schafft. Und trotzdem wissen wir ganz realistisch, naja, das geht auch manchmal ziemlich schief. Man hat schon manches im Leben irgendwie gestartet, was dann nicht so gut wurde. Und die Weisheit benennt das auch hier und sagt sogar mit ziemlich scharfen Worten. Vers 32. Deshalb, ihr jungen Leute, und die spricht die jungen Leute speziell an, weil sie weniger Lebenserfahrung haben, gilt natürlich auch für alle anderen, aber deshalb hört auf mich. Glücklich sind alle, die mir folgen. Schlagt meine Unterweisungen nicht in den Wind. Hört darauf und werdet klug. Wie glücklich sind alle, die mir zuhören, die jeden Tag vor meinem Haus stehen und an meinem Tor auf mich warten. Alle, die mich finden, finden das Leben. Und der Herr hat Freude an ihnen. Doch wer mich verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wer die Weisheit verfehlt, lebt gegen die Maserung des Universums. Der schadet nicht Gott, der schadet sich selbst, der sucht die Quelle an der Quelle vorbei, der schwimmt wie so gegen einen großen Fluss an, aber er kommt nicht voran, weil die Strömung eben nicht mit ihm ist, sondern gegen ihm ist. Und deshalb sagt die Weisheit, viel besser ist es, mir zu folgen, auf mich zu hören, mir zuzuhören. Und das meint natürlich nicht ein akustisches Signal wie ein Gong, ich höre was und dann höre ich das und denke, jaha, habe ich gehört, alles gut. Sondern es geht natürlich darum, was zu hören und entsprechend danach eben weise zu handeln. Gottes Spuren im Alltag zu entdecken. Weise zu sein bedeutet, den Mut zu haben, innezuhalten. Das heißt, da vor dieser Tür zu warten und die Fragen zu stellen, entspricht das, was ich gerade tue, eigentlich dem Rhythmus der Schöpfung? Dem Rhythmus des Lebens. Wenn wir uns zum Beispiel in unserem Beruf total verausgaben, dabei Gesundheit, Familie und alles opfern, respektieren wir dann noch diese Ordnung des Lebens, die es gut mit uns will, die verspielt ist? Oder versuchen wir, dieses Urrezept eigenmächtig umzuschreiben? Oder wenn wir im Zorn Worte wählen, die verletzen, anstatt zu heilen, spielen wir dann im Orchester Gottes? Dient das dem Leben oder erzeugen wir eher einen hässlichen Misston? Wenn die Weisheit sagt, wer mir nachfolgt, dessen Leben gelingt, dann geht es nicht unbedingt um Erfolg im Sinne von Macht oder Reichtum. Es geht eigentlich darum, das Leben zu finden, zu merken, ich bin hier am richtigen Platz, auch wenn die Zeiten schwierig und stürmisch sind. Und jetzt ist die spannende Frage, ja, wie bekommen wir jetzt dieses abstrakte Rezept oder diese Frau Weisheit denn heute, 3000 Jahre später in unser Leben? Was können wir da mitnehmen oder was können wir lernen? Und ich finde es spannend, was dieser Vers 34 eben sagt, wo es heißt, wie glücklich sind alle, die mir zuhören, die jeden Tag aufs Neue, vor meinem Haus stehen und auf meinem Tor auf mich warten. Mir zeigt das, Gottes Weisheit ist nicht eine einmalige Erkenntnis. Ich habe die Weisheit kapiert, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt funktioniert alles, sondern es ist so ein Weg, den wir Schritt für Schritt gehen, wo wir auch immer wieder innehalten und warten, uns neu ausrichten und dann weitergehen. Es beginnt mit dem Eingeständnis, dass ich eben nicht alles weiß, auch nicht weiß, was im Leben als nächstes auf mich zukommen mag. Und dass ich mich einfach in dem Innehalten frage, Gott, wie sieht eigentlich ein weiser Weg für mich aus heute? Oder dient das, was ich jetzt gerade tue, dem Leben? Oder ist es eher eine Abkürzung, die zwar bequem ist, aber am Ende eher Schaden anrichtet? Wenn wir die Weisheit im Neuen Testament suchen und uns fragen, was ist eigentlich damit passiert, dann passiert was Erstaunliches. Wir entdecken, dass das Gesicht der Weisheit Jesus Christus ist. In Johannes 1, das Wort Gottes, das die Welt macht, ist Jesus Christus selber. Und Paulus schreibt im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes, Vers 3 über ihn, in ihm, in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wie also dieses weise Leben aussieht, das sehen wir, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir sehen, wie er mit seiner Hingabe, wie er mit seiner Liebe, mit seiner Vergebungsbereitschaft, wie er mit seiner Nähe zu Gott lebt, wie er Menschen begegnet. Das ist eigentlich der Weg der Weisheit, ganz einfach zusammengefasst. Und das ist nicht nur ein Weg der Weisheit, der mir selber dient, im Sinne von, jetzt habe ich eine Selbstoptimierung gemacht, jetzt weiß ich, wie es für mich richtig geht und dann funktioniert mein Leben, sondern Weisheit hat auch immer einen Bezug zu anderen Menschen. Wir sehen das bei Jesus, der in Hingabe für andere lebt und sich für andere einsetzt. Und im Buch der Sprüche sehen wir das auch, weil da immer wieder gesagt wird, wenn der Herrscher eines Volkes gerecht regiert und den Menschen hilft, dann regiert er weise. Also weise zu leben heißt immer, ich merke, ich bin nicht für mich allein als Insel auf dieser Welt. Ich bin immer im Beziehungsnetz und Geflecht mit anderen. Und das, wie ich handle, darf deshalb nicht nur mir allein gut tun, sondern hat auch immer die anderen mit im Blick. Jesus hat das vorgemacht. Es geht also eigentlich um diese Frage, welches weise Verhalten dient eben meinem Leben und dann eben auch dem Leben meiner Mitmenschen. Und vielleicht mal so ein paar Beispiele, wo das ja, relevant werden kann. Vielleicht schaue ich mal auf meinen Konsum und frage mich, was konsumiere ich eigentlich? Woher bekomme ich die Sachen, die ich habe? Und wo werden vielleicht Menschen ausgebeutet durch die Produkte oder die Dinge, die ich einfach genieße oder lebe? Welche Dinge brauche ich wirklich zum Leben und welche Dinge brauche ich eigentlich auch gar nicht? Oder du schaust in deinem Umfeld und fragst dich, gibt es da einen Menschen, der übersehen wird, der eigentlich meine Zuwendung brauchen könnte? Und was tue ich da dagegen in dem Moment? Oder vielleicht, ich habe vorhin schon gesagt, wie reagieren wir im Zorn? Vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie du auf Ärger oder Kritik reagierst. Vielleicht ist dein innerer Reflex, nein, ich schlage dann zurück, ich versuche das von mir zu weisen. Aber vielleicht dient es dem Leben, einfach innezuhalten, abzuwarten, Worte zu wählen, die heilen, hinzuhören und nicht das zu sprechen, was eskaliert oder weiter verletzt. Das ist nicht immer bequem und es ist nicht immer einfach, diesen Weg der Nachfolge, den Weg der Weisheit zu leben. Es kann Überwindung kosten, Aber es ist genau den Weg, den Jesus geht. Und es ist der Weg, wo wir das erfüllte Leben auch finden. Und ich habe mir überlegt, was heißt das denn jetzt auch für uns als Gemeinschaft? Ich träume von so Gemeinde als Ort, wo wir gemeinsam Jesus nachfolgen und wo wir uns gemeinsam auf dieses Urrezept einlassen und das irgendwie auch mehr und mehr spürbar wird für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Was wäre, wenn wir nicht dafür bekannt sind, dass wir lauten Parolen oder neuesten Trends folgen, sondern dass wir diesem Rhythmus der Weisheit folgen? Also was heißt das, dass wir eine Gemeinschaft sind, die den Mut hat, auch mal anders zu sein? Dass wir nicht mit den Wolfen heulen, dass wir nicht bei Ausgrenzung, dass wir bei einfachen Antworten, dass wir bei Populismus mitmachen, sondern dass wir einfach so leben, wie es der Takt der Gnade Jesu vorgibt. Dass wir ein Ort sind, wo Menschen Orientierung finden in Not, gerade da, wo sie Orientierung brauchen, wo sie Hoffnung finden. Und das nicht, weil wir alle Hoffnung und weil wir alle Antworten auf alle Fragen haben, aber weil wir den kennen, an den man sich wenden kann und der selbst die Hoffnung und die Antwort ist. Wie wäre es, wenn wir so mehr und mehr diese Werkstatt werden, wo wir uns gegenseitig helfen, eine Werkstatt des Lebens, wo das Leben in Freude und mit Leichtigkeit gelebt werden kann. Der Sonntag heute steht im Sonntagsjahr oder im Kirchenjahr unter einem besonderen Begriff. Weiß das jemand zufällig, welchen Sonntag wir heute haben? Fast. Ich glaube, das war letzte Woche. Wir haben Jubilate. Jubilate. Und Jubilate heißt jauchzet. Freut euch, jauchzet. Und ich glaube, wir haben eben allen Grund dafür zu jauchzen. Nicht, weil wir perfekt sind oder weil unser Leben schon an jeder Spur total gelingt und superweise abläuft. Das glaube ich nicht. Aber wir jubeln, weil wir wissen, der Boden, auf dem wir stehen, der ist kein Zufall. Und unser Leben ist auch nicht irgendwie ein Unglück, sondern das ist von Gott gesehen und geliebt. Und er geht mit uns und er möchte, dass wir diesen weisen Schritten der Nachfolge mit ihm unterwegs sind. Deshalb lasst uns auf seine Stimme hören, auf die Stimme dessen, die schon da war, bevor die Berge geboren wurden. Mit Jesus hat dieses Urrezept Weisheit im Gesicht bekommen. Und wenn wir jetzt in die neue Woche gehen, ja, dann möchte ich euch diese Zusage zusprechen, ihr seid da nicht allein. Jesus geht mit euch mit, geht im Takt seiner Gnade, im Rhythmus seiner Weisheit und geht mit der Zusage, dass ihr immer wieder, wenn ihr Orientierung braucht, bei ihm das Leben findet. Amen.